die Ursache liegt in der Zukunft. Mhm. Und das ist doch ein überraschender Satz.
Wenn du wissen willst, woher du kommst, dann schaue, wo du gerade aktuell bist. Und wenn du wissen möchtest, wo du künftig sein wirst, dann achte darauf, was du aktuell gerade denkst, redest und tust.
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbernet Impulse und Fragen unserer Zeit. Im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, liebe Zuhörende. Und wir beschäftigen uns wie immer mit Gedanken, die sich um unser Leben drehen und wie wir das vernünftigerweise zu betrachten haben und was uns unsere Sprache und alles das, was schon mal geschrieben ist oder einiges von dem jedenfalls, was uns das dazu sagen kann. Wir freuen uns, dass du heute da bist und ich denke, dass du dich selbst vorstellst, Ralf, und etwas sagst, wer heute unser Gast ist.
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Wolfgang. Und ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Steuernagel. Ich bin gebürtiger Frankfurter und habe vor gut 25 Jahren die Firma Eurasia Med gegründet, zu der meine Privatpraxis gehört. Ich arbeite also als Therapeut für ganzheitliche Medizin, Schwerpunkt asiatische Medizin und psychosomatische Medizin, habe auch Psychologie studiert unter anderem. Wir haben ein Institut, meine Frau und ich gemeinsam, wo wir vor allem auch Holistic Coaching und Training im Gesundheitsbereich anbieten und eine eigene Akademie, in der wir ausbilden, schwerpunktmäßig in asiatischer Medizin und Psychologie. Das ist so die gegenwärtige Tätigkeit und wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Leben und vor allem aus gesundheitlicher Perspektive.
Das ist gut und das ist immer auch unsere Frage. Das Lindengut, in dem wir uns hier befinden, ist ein Ort, wo es von den Lebensmitteln über die Bewegung bis hin zum Denken darum geht, wie können wir gesunden oder gesund uns erhalten. Ja. Und heute haben wir uns vorgenommen, weil wir ja doch in einer Zeit stehen, wo man sich fragt, was ist denn eigentlich los und wo soll das denn alles hinführen? Und wir dachten, wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, wie gehen wir in die Zukunft? Mhm. Und müssen doch sagen, wir gehen ja gar nicht in die Zukunft. Das heißt ja Zukunft. Das heißt, sie kommt auf uns zu. Wir brauchen gar nicht zu gehen. Und wir können es auch nicht anhalten.
Ja. Und eine weitere Frage, die sich daran anschließt, was tun wir in der Gegenwart, um unsere Zukunft zu gestalten?
Das ist eine interessante Frage, weil wir sagen so leichterdings, jeder ist seines Glückes Schmied.
Ja.
Was heißt das eigentlich, wenn wir das so sagen?
Es ist ganz spannend, wenn ich das mal aus einer asiatischen Perspektive beleuchten darf. Da gibt es so ein Sprichwort, das besagt, wenn du wissen willst, woher du kommst, dann schaue, wo du gerade aktuell bist. Und wenn du wissen möchtest, wo du künftig sein wirst, also welche Früchte du ernten wirst, dann achte darauf, was du aktuell gerade denkst, redest und tust. Also sozusagen mit Körper, die Handlung, mit der Rede, unsere Sprache und mit unserem Geist, also der Haltung, der inneren Einstellung etc., die ja die Grundlage für unser Verhalten ist. Und von daher können wir definitiv sagen, ja, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied, zumindest zu einem guten Teil. Es gibt natürlich Bereiche oder Gebiete, die wir nicht so einfach beeinflussen können, aber es gibt sehr viel, was wir steuern können. Und vielleicht ist es manchmal klüger, wirklich mehr in der Gegenwart anzukommen und nicht immer in die Zukunft zu projizieren.
Tja. Ja, ich habe gerade einen Kurs mitgemacht, weil ich nicht mehr so gut sehe, unter dem Motto Sehen ohne Augen.
Ja.
Und da geht es nicht darum, dass man mit den Augen dann, die vielleicht sogar gar nicht mehr da sind, sehen kann, sondern mit der Intuition.
Ja.
Und das hat etwas mit der Frage oder ist eine Verbindung zu dem, was wir heute tun und dem, was in Zukunft sein wird.
Ja.
Und da merkt man, wie wichtig das ist, was wir denken. Und ob wir das lächelnd denken oder ob wir das grimmig denken.
Absolut.
Das ist auch ein Unterschied.
Ja, und dann auch unser Denken und unsere innere Haltung mit unserem Verhalten in Einklang zu bringen.
Ja.
Denn viele Menschen sind ja in ihrem Verhalten äußerlich immer sehr scheinbar nett und harmonisch etc., denken dabei aber gar nichts Angenehmes, sogar eher Böses. Es gibt im Buddhismus so einen ganz harten Ausspruch, der besagt, besser du tötest jemanden und wünschst ihm dabei alles Gute, als dass du jemanden streichelst und ihm dabei den Tod wünschst. Und das ist natürlich ein bisschen extrem dargestellt, aber wir können da vielleicht ein bisschen was von mitnehmen und überlegen, ja, ist das Ganze so kongruent, unser Innenleben und unser äußeres Verhalten? Denn letztlich, gerade jetzt auch mal aus der Perspektive der asiatischen Medizin, wenn wir uns die Frage stellen, warum leiden wir eigentlich und warum erkranken wir? Dann kann man das vordergründig betrachten, naja, weil wir ein falsches Verhalten haben, einen Lebensstil, der nicht zuträglich ist, eine Ernährung, was du gerade erwähntest, die nicht zuträglich ist, zu wenig Bewegung, Schlafdefizite und vieles mehr. Aber wir können ja noch einen Schritt weiter zurückgehen in die Kausalitätsfrage. Warum ernähren wir uns eigentlich so, wie wir uns ernähren? Warum bewegen wir uns zu wenig? Warum sind wir ständig unter Zeitdruck? Warum haben wir diesen Lebensstil, der uns eigentlich wissentlich krank macht? Und die Ursache dessen liegt ja nicht in der Tat selbst, sondern liegt ja eigentlich in unserem Geist begründet, das heißt in der grundlegenden Einstellung, die wir haben, was man so auf Neudeutsch gerne Mindset nennt. Und wenn diese grundlegende Einstellung nicht harmonisch, nicht stimmig ist, dann werden wir automatisch immer wieder nach Kompensation suchen und Verhalten an den Tag legen, was eben nicht zuträglich ist. Und das führt dann schnell zu Krankheit.
Ja, und dass wir das nicht gut ändern können, das hängt damit zusammen, dass wir sehr gerne in der Gewohnheit bleiben.
Ja.
Dass wir in der Gewohnheit bleiben, das heißt ja nicht umsonst, er ist ein Gewohnheitstier.
Ja.
Weil das Tier darf es sich leisten, in der Gewohnheit zu bleiben. Es lebt geradezu davon. Nur wir als Menschen, wir sind zur Entwicklung herausgefordert.
Ja.
Und das heißt, wir müssen sehen, dass wir aus der Gewohnheit rauskommen. Und es gibt ja auch Leute, die haben die Gewohnheit, zu viel zu laufen. Die rennen nur noch. Und auch da müssen sie sehen, wie komme ich aus der Gewohnheit raus?
Ja.
Und wie kann ich genau das Gegenteil von dem machen? Ja. Also immer diese Frage dieses Gegenteils zu denken, das ist eine Herausforderung heute. Und das versuchen wir jetzt auch mal. Und das ist unser Hauptthema, dass jemand sich erlaubt hat zu sagen, die Ursache liegt in der Zukunft.
Mhm.
Das war Beuys.
Ja.
Und das ist doch ein überraschender Satz.
Das ist ein sehr spannender Satz.
Ein sehr spannender Satz. Und gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich also nichts glauben, wovon wir nicht wissen, dass wir die Ursache kennen.
Ja.
Und das heißt, wir sind so fixiert auf diese Kausalität von hinten her. Wie ist es zustande gekommen? Und wir müssen eigentlich viel mehr uns fragen, wenn wir in die Zukunft schauen, wo sind wir jetzt? Und wenn wir jetzt da sind, was sind eigentlich die Kräfte und die Triebfedern, dass wir in die Zukunft gehen? Und die sind heute da. Die sind heute veranlagt.
Ja.
Und insofern haben wir gesagt, wollen wir uns mit dieser Frage mal, wie ist das in der Entwicklung, wenn wir uns aus der Zukunft her entwickeln? Und das hat Beuys in diesem Satz, die Ursache liegt in der Zukunft, also der ja jeder erstmal widersprechen würde, sagt, die Ursache ist doch völlig klar, die liegt in der Vergangenheit.
Ja.
Nein, nein, die Ursache, sagt er, liegt in der Zukunft. Und wir bewegen uns darauf hin.
Und ich darf noch ergänzen, aus der asiatischen Perspektive liegt die Ursache sogar in der Gegenwart. Das
ja.
ist eben das Spannende. Ne? Die meisten Menschen denken immer an die Ursache in der Vergangenheit, wie du zu Recht sagst. Und wir können natürlich im jetzigen Moment mit unserem Tun, mit unserem Verhalten unsere Zukunft gestalten.
Ja.
Und dieses ständig in der Vergangenheit wühlen und suchen nach den Ursachen und den Fehlern und den Schuldigen, wie du gerade gesagt hast, das hat ja enorm pathogene Auswirkungen. Wenn ich das jetzt mal aus einer psychotherapeutischen Sicht beschreiben darf, diese Menschen werden alle depressiv.
Ja.
Depressionen sind letztlich mal ganz vereinfacht heruntergebrochen ein Ausdruck des Verhaftetbleibens in der Vergangenheit. Schmerzhafte Erfahrungen, Dinge, die wir nicht verarbeitet haben, vielleicht auch traumatische Erfahrungen.
Klar, ja.
Dann müssen die bearbeitet werden. Und umgekehrt, wenn wir uns immer nur fürchten vor der Zukunft, was kommen könnte, und deswegen einfach in dieser Gewohnheit bleiben, die uns scheinbar Sicherheit gibt, von der du vorher auch sprachst, und eben nicht in die Veränderung, in die Entwicklung gehen, dann entwickeln wir Ängste.
Ja.
Also Ängste sind meistens ein Ausdruck von Katastrophisierung der Zukunft, Depressionen eher vom Verhaftetsein in der Vergangenheit und die Lösung liegt in der Gegenwart.
Und du hast gesagt, wir können in der Gegenwart die Zukunft gestalten.
Ja.
Und ich würde das verschärfen. Wir gestalten sie in der Gegenwart.
Ja.
Wir können nicht sagen, wir gestalten jetzt Zukunft oder wir gestalten keine. Die Wahl haben wir nicht.
Exakt.
Wir gestalten sie.
Jede Sekunde.
In jeder Sekunde.
Jeden Atemzug. Ja. Und der Punkt, den du erwähntest vorher, ich will ihn nicht unbeantwortet lassen, weil ich fand das so wichtig, bezogen auf die Gewohnheiten und die Bereitschaft zur Veränderung. Das ist auch genau der Gedanke, den ich zum Beispiel in meiner Arbeit jeden Tag einbringe, wo ich sage, Gewohnheiten, die zwar einerseits Sicherheit geben, die aber leider Gottes uns immer wieder in dieser Komfortzone halten, aus der heraus keine Entwicklung stattfindet, werden uns nicht gesünder machen, sondern in den meisten Fällen sorgen sie eigentlich dafür, dass unser Lebensradius immer mehr eingeschränkt wird, dass wir eigentlich immer ärmlicher leben. Und deswegen ist es so wichtig, Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen, diejenigen, die wirklich tauglich sind, ritualisiert auch gerne beizubehalten, aber immer bereit zu sein, Gewohnheiten zu verändern. Und das ist auch der Gedanke zum Beispiel in der asiatischen Medizin, Philosophie, Psychologie,
ja,
die Gewohnheitsänderung, ja, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und damit sich weiterzuentwickeln.
Einer meiner Enkelkinder hat zu mir gesagt, Opa, wir müssen immer ein bisschen verrückt sein.
Ja.
Und dieses Verrückte im positiven Sinne, das brauchen wir auch. Wir müssen ein bisschen verrückt sein, weil wenn wir nicht über unsere Grenzen, also an unsere Grenzen gehen, dann lernen sie, wie sie dich kennen. Und wir lernen unsere Entwicklungsmöglichkeiten nicht kennen.
Exakt. Das ist etwas, was wir gerade auch in der jungen Generation, auf die ja immer so draufgehauen wird momentan, was ich sehr traurig finde, aber wo wir dann das Gefühl haben, jetzt sind wir zwei unterschiedliche Generationen. Ja, du bist annähernd 80, wie ich gesehen habe. Ich glaube, 44er-Jahrgang, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich bin jetzt Ü50. Wenn wir jetzt die jüngere Generation, Generation Z, wie sie gerne genannt wird, anschauen, hat man manchmal ja so den Eindruck, das ist zu bequem scheinbar, beziehungsweise die sind nicht mehr ganz so verrückt, die brennen nicht mehr ganz so stark für eine Idee, wobei es gibt wiederum genügend in der Generation, die ja gerade übermäßig brennen, also sich auch wirklich einsetzen für eine Veränderung, Stichwort Klimaschutz und dergleichen. Wie siehst du das?
Ja, ich mache mir oft Gedanken darüber, warum das so ist. Und es gibt ja junge Menschen, die leben mit der Vorstellung, sie müssten sich in der Jugend schonen, damit sie im Alter noch kräftig sind. Und man kann eigentlich sagen, wenn man ein bisschen in die Welt schaut, weiß man, dass es genau umgekehrt ist. Mhm. Wenn ich in der Jugend mich nicht bis an die Grenzen fördere, ja, dann werde ich früh alt werden. Mhm. Und sie meinen, das wäre umgekehrt und verstehen das nicht. Ich habe gestern Abend zufällig, weil ich was gesucht habe, noch einen Spruch gefunden von Pestalozzi, der ja wirklich nun niemand ist, der überzogen hat, sondern sich ja auch gerade um Bedürftige und Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat. Und er sagt, jung verzogen, alt verbogen. Jung gebogen, wohl erzogen. Mhm. Also das dreht genau das nochmal um. Und es hat mich ein bisschen gewundert von Pestalozzi, deshalb habe ich mir es gemerkt, weil ich glaube, das ist verloren gegangen. Und dass wir uns in der Jugend eigentlich damit, sag mal, trainieren müssen. In der Jugend müssen wir trainieren, dass wir dann stark sind, wenn wir erwachsen sind. Das hat sich für mich nochmal also verstärkt, indem ich mich ein bisschen mit Hannah Arendt beschäftigt habe und mit der ganzen Frage, die auch von Bonhoeffer gesagt wurden, Dummheit ist schlimmer als Bosheit. Hm. Wenn sie das sagt, das, was da passiert ist in Deutschland, im Nazi-Deutschland, das ist unglaublich viel Dummheit gewesen.
Ja.
Und Dummheit heißt in diesem Sinne, ich will nicht urteilen.
Ja.
Und sie sagt dann den etwas, ja, schon sehr harten Satz, es hat keiner ein Recht, gehorsam zu sein.
Ja.
Wenn er die Pubertät hinter sich hat. Das ist nämlich eigentlich die Übung zum Gemeinschaftswesen, die Pubertät. Wir sehen es meistens nur sexuell, aber es ist überhaupt die Frage, wie binde ich mich, wie schaffe ich Freundschaften, wie trenne ich Freundschaften. Das ist ja das, was in dieser Zeit geübt wird.
Ja.
Und wenn ich das geübt habe, dann muss ich auch selbst urteilen.
Ja, ich glaube, wir brauchen auch wirklich in jungen Jahren schon viel mehr Denken in Alternativen, ja, und ja, einfach auch wieder so ein bisschen dieses Weltverbesserertum, ja, also dass ja, das nicht alles so immer glatt läuft, auch in der eigenen Biografie, sondern einfach zu sagen, also ich weiß noch, ich habe mit 16 Jahren Arabisch gelernt, weil mich einfach der Nahostkonflikt so interessierte, mhm, und habe Karl Marx gelesen und meinte irgendwie die Welt verbessern zu müssen, ja, und teilweise auch gegen den Widerstand aus der eigenen Familie, die jetzt nicht unbedingt so tickte in dem Zusammenhang. Und dann wollte ich erstmal auf Weltreise gehen nach dem Abitur und wollte erstmal überhaupt noch nichts von Karriere und von herkömmlichen Wegen etc. sehen, sondern irgendetwas verändern und bewegen. Und ich glaube, dafür brauchen wir wieder mehr Raum, mehr Offenheit und mehr Motivation. Weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Motivation vor allem, ich sag's mal psychologisch, nach dem appetitiven Motivationsprinzip leben. Das heißt, diese Hinzu-Motivation, wo möchte ich eigentlich mein Leben hinbewegen und wo soll sich diese Welt hinbewegen? Und nicht immer nur nach diesem aversiven Motivationsprinzip, wovon will ich weg? Was war irgendwie nicht gut in der Vergangenheit, wovon will ich weg? Da sind wir wieder bei diesem Thema, was du vorher ansprachst.
Und da ist es wichtig, wie du gerade gesagt hast, in Alternativen zu denken.
Ja.
Und Goethe, das finde ich interessant, hat gesagt, das ist der große Vorzug der islamischen Erziehung und des Mohammedanismus, dass die lernen, die Jugendlichen in Alternativen zu denken.
Ja.
Weil ich kann erst dann eine Entscheidung treffen, wenn ich Alternativen mir vorstellen kann. Anders als unsere Kanzlerin immer gesagt hat, dass er alternativlos.
Alternativlos, ja.
Das ist immer dann alternativlos, wenn man gewartet hat, bis es keine Alternative mehr gibt.
Ja.
Und dazu gibt es eine gewisse Neigung. Und da kann man nur entgegenhalten.
Absolut. Ja, und das ist ja auch etwas, was wir aus der Neurowissenschaft lernen können. Ne? Also es gibt diese sogenannten Neuronal Pathways, die wir haben. Und diese Bahnen und diese Vernetzungen in unserem Nervensystem müssen immer wieder neu hergestellt werden. Wir brauchen immer wieder neue Verschaltungen. Ich gebe immer das einfache Beispiel. Ich bin gebürtiger Frankfurter. Wenn du von Frankfurt nach Wiesbaden fahren willst oder auch hierher kommen möchtest, fährst du die A66. Wenn du aber nur die A66 kennst und keinen anderen Weg, hast du ein massives Problem, wenn auf einmal diese Autobahn vollgesperrt ist und du vielleicht den Termin deines Lebens verpassen könntest. Hast du Alternativen und kennst die 455 und die anderen Landstraßen, die dich auch nach Wiesbaden bringen können, dann hast du eine ganz andere Freiheit, eine ganz andere Möglichkeit. Also diese Alternativen erzeugen nicht mehr Druck und Stress, was viele immer glauben, und bleiben dann so ein bisschen auf ihrer Autobahn. Und wir wissen, die wird dann immer mehr ausgebaut. Ne, aus einer neurowissenschaftlichen Sicht. Ich habe gesehen, du hattest auch den von mir sehr geschätzten Neurowissenschaftler Gerald Hüther in deinem Podcast. Ja, der hat das ja sehr schön auch metaphorisch dargestellt und bildlich dargestellt, wie diese Autobahnen immer breiter werden. Du hast dann eine 4- oder 6-spurige Dubai-Autobahn von Frankfurt nach Wiesbaden, die kennst du. Aber du hast keine Alternativen, wenn auf einmal etwas anders kommt. Und das haben wir ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Das sehen wir jetzt in diesen ganzen kriegerischen Zeiten, die für viele sehr sorgenbehaftet sind. Sie sehen oft keine Alternative und hoffen, dass es dann irgendwie von außen geregelt wird. Die Politik muss es regeln, muss irgendwie unterstützen oder was auch immer, statt zu sagen, gerade darin liegt eine Chance für Weiterentwicklung und die Zukunft zu gestalten.
Und das, was du jetzt in Bezug auf das Physische, auf die Autobahn beschreibst, das ist ja genauso in unserem Kopf.
Ja.
Ein Gedanken, den wir ständig den gleichen denken, das gibt auch eine Autobahn.
Ja.
Und dann kommen wir gar nicht mehr davon runter. Der Gedanke schießt uns sofort rein. Und wir prüfen gar nicht mehr, ob es auch noch andere Denkweisen gibt. Und dann komme ich zu den Alternativen, auch im Denken und nicht nur beim Autofahren. Das ist ja jetzt ein sehr schönes praktisches Beispiel, wo man das sehen kann, wie sich das auswirkt.
Ja, und diesen Perspektivwechsel einzunehmen.
Ja.
Auch zu sagen, wie denken andere, auch wenn es erstmal ganz anders ist als mein eigenes Denken. Und nicht irgendwie stur zu bleiben und zu sagen, so haben wir immer gedacht, das ist richtig und andere Denkweisen sind falsch. Genau das erzeugt ja die weltpolitische Lage, die wir haben.
Ja.
Wo einfach nur Kampf und Krampf stattfindet.
Ich würde gerne noch den Goethe einbringen, weil der Goethe hat, ähnlich wie der Beuys, der gesagt hat, die Ursache liegt in der Zukunft, einen interessanten Satz gesagt, der mich viel beschäftigt hat.
Ja.
Was fruchtbar ist, allein ist wahr. Das heißt, wir fragen immer, ist das wahr? Und wir denken, wir könnten das sozusagen beurteilen aus der Herkunft.
Ja.
Und das ist ein Irrtum. Und das ist ein gefährlicher Irrtum für die ganze Wissenschaft.
Ja.
Weil wenn das so wäre, dann hätten wir nie was Neues gefunden.
Ja.
Und Wissenschaft heißt eigentlich, dass ich genau über den Punkt weggehen muss. Also ich kann nicht nur sagen, was wahr ist, ist das, wovon ich weiß, wie es zustande gekommen ist, sondern wahr ist, was sich in Zukunft bewährt.
Ja.
Das heißt,
und genau
was
das
fruchtbar
weißt du,
ist.
Und genau während du handelst, weißt du das nicht genau. Und da können wir, glaube ich, wiederum von den Japanern sehr stark lernen und auch aus der Zen-Tradition. Im Zen hat man immer diese Grundeinstellung, diese Grundhaltung zu sagen, Tue etwas, was du als richtig ansiehst, aber denke nicht darüber nach, was es dir bringt. Mhm. Das heißt also, diese Idee zu glauben, wir können jetzt die Weichen stellen und in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren stehen wir genau an dem und dem Punkt. Das kann sein, das muss nicht sein, es kann auch ganz anders kommen. Aber was wäre, wenn wir uns mehr auf die Gegenwart besinnen und sagen, ich tue das, was ich jetzt für richtig halte, aus verschiedenen Perspektiven immer wieder aktualisiert und ich schaue mal, welche Früchte tatsächlich daraus geboren werden. Aber die Samen werden jetzt gesät. Ich lege mehr Wert auf den Samen und nicht auf die Frucht.
Ich muss trotzdem schauen, was ich sehe.
Ja.
Was ich sehe, also insofern muss ich schon darauf schauen, was es bringt, nicht was es mir bringt. Das ist vielleicht zu eng, aber was es insgesamt bringt, also was sind die Folgen? Und das ist ja eigentlich eine uralte Regel. In der Bibel heißt es schon, nicht am Geschwätz, sondern an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Exakt.
Das ist, glaube ich, etwas, was für uns heute schwer ist, weil wir so viel Geschwätz um die Ohren haben.
Oh, ja.
Von allen Seiten. Und da wirklich abzuschalten und zu sagen, jetzt lasse ich das mal alles mir durch den Kopf gehen. Und ich kann nicht extrapolieren.
Ja.
Wir sind so in der Gewohnheit, alles zu extrapolieren. Und das ist eben so wichtig an dem Satz, die Ursache liegt in der Zukunft. Wir denken von dem, was wir wollen, her auf heute hin.
Ja.
Und müssen uns dann so verhalten, dass das möglich wird, was wir in Zukunft ermöglicht haben wollen. Und nicht denken, das ist bisher so gelaufen, jetzt läuft es so weiter. Und wenn das bis dahin so gelaufen ist, dann läuft es weiter. Das ist ein Irrtum.
Exakt. Ja.
Das ist eine Illusion. Also, ich glaube, wir haben genug Stoff zum Nachdenken gegeben jetzt dazu.
Genau.
Wenn noch Fragen sind, schreibt sie uns. Wir gehen auch gern noch mal drauf ein. Wir freuen uns, einen Anstoß gegeben zu haben, an euch mal ein bisschen über die Zukunft anders zu denken und darüber zu denken, dass wir viel mehr aus dem, was werden soll, heute, und das hast du richtig gesagt, heute gestalten wir die Zukunft und nicht in der Zukunft, dass wir das berücksichtigen.
Ja.
Viel Glück dabei.
Alles Gute.